Heiliger Geist, es geht um dich. Und wer sollte uns dein Wort besser erklären als du? Von daher möchte ich mich heute voll unter deine heilige Leitung stellen. Übernimm du jedes Wort, das gesagt wird. Übernimm du jeden Impuls, jede Spiritualität, die rüberkommt. Sei du in diesem Gottesdienst der Herr, der Leiter, der Freund. Wir laden dich ein, öffne unsere Herzen, schenk uns Augensalbe, dass wir dich sehen können. Hilf mir, dich zu verkündigen. Amen. Pfingsten. Geburtsstunde der Gemeinde, Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich möchte heute mit euch über konkrete Merkmale des geisterfüllten Lebens sprechen. Nochmal, es geht heute um konkrete Merkmale des geisterfüllten Lebens. Wir haben uns diese Woche, weil wir Hochzeitstag hatten, so ein kleines Tischfeuer geleistet. So ein kleines Tischfeuer, so eine Schale und da kannst du Bioethanol reinfüllen, das ja ruß- und geruchsfrei verbrennt und dann kannst du im Raum so ein Feuer anzünden. Ich habe fast überlegt, ob ich es mitbringe und hier während der Predigt so ein Feuer des Geistes lodert. Ja, da hinten lodert ein. Nun, als ich das erste Mal angesteckt habe, habe ich wohl etwas zu viel von diesem Bioethanol rein. Da halte ich das Streichholz ran und plötzlich wusch! Aber so eine Flamme! Ich bin erstmal losgeguckt und habe geschaut, ob noch alle Haare dran sind. Aber dann habe ich mir gedacht, siehst du, genau das ist es, warum wir so viel Schwierigkeiten mit dem Heiligen Geist haben. Wir denken, wir können ihn kontrollieren. Busch! Und dann zeigt er uns, hey, geh mal zur Seite, ich hab hier das Sagen. Ja? Und das fällt uns so schwer. Die Bibel sagt uns so viel über den Heiligen Geist auf so viel unterschiedlichen Stellen. Und ich werde heute nicht über die Geistesgaben sprechen. Ein ganz anderes Thema. Ich werde heute wirklich darüber sprechen, wie du erkennst, dass du ein geisterfülltes Leben führst. Ich fange mit vielen Bibelstellen an, oder ich fange mit einer Bibelstelle an. Wir werden uns viele betrachten heute. Und gleich die erste, ja, die ist schon zum Schmunzeln, finde ich. Die steht nämlich in Epheser 5, und dort lese ich mal den Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, woraus ein unordentliches Wesen erfolgt, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Ja, was ist das denn für ein Vergleich? Auf der einen Seite mal hoch die Tassen, verglichen mit dem Heiligen Geist. Das kommt uns ja sowas von komisch vor, das Heilige mit dem Unheiligen zu vergleichen. Aber die Frage ist es denn wirklich so? Wenn die Christenheit in ihren 2000 Jahre Geschichte irgendetwas aufgeregt hat, dann war es der Heilige Geist. Es war so. Und wenn du nur in die jüngste Geschichte reingehst, vor 108 Jahren am 15. September 1909, die Berliner Erklärung, wo man unterschrieben hat, dass das, was die neue Pfingstbewegung darüber bringt, doch vom Teufel ist. Warum? Weil man mit dem Heiligen Geist nichts anzufangen wusste. Die führende Bewegung, der Gnadauer Verband, die sich ausgezeichnet hat, allen voranzugehen, was Heiligung, was ein gutes, geheiligtes Leben anging, macht sich zum Fürsprecher gegen den Heiligen Geist. Und viele, viele haben unterschrieben, ja, das muss ja vom Teufel sein. Ich schätze die Gnadauer. Ich schätze ihr Bemühen, heilig zu leben. Ich schätze jeden Christen, der sich bemüht, ein heiliges Leben zu führen. Aber mal Hand aufs Herz. Geht's dir so wie mir? Merkst du, dass das eigentlich nicht klappt? Heute himmelhoch jauchzend, guck mal, wie brav ich war, was ich Gutes getan habe. Morgen zu Tode betrübt, weil ich mal wieder über so einen Fallstrick des Teufels gestolpert bin. Wir sind dabei in bester Gesellschaft. Denn vielen großen Gottesmännern ging's so. Ich komme später nochmal drauf. Wir haben mit dem Heiligen Geist Probleme. Und wir versuchen, ihn einzuordnen, ihn zu katalogisieren, ihn zu beschreiben. Und was dabei rauskommt, ist, dass die wild flatternde Taube, Sinnbild des Heiligen Geistes, manchmal von uns in Vogelkäfig eingesperrt wird. Wir sollten uns einfach ganz getrost in die Hände des dreieinigen Gottes geben. Ja, dreieiniger Gott. Gott, der liebende Vater, haben wir alle kein Problem. Vielleicht hat der eine oder andere ein Problem damit, der zu Hause keinen liebenden Vater hatte. Und dann hat er dieses irdische Vaterbild, das er auf Gott transportiert, und dann gibt's manchmal Probleme. Aber in der Regel haben wir mit dem liebenden Papa im Himmel, auch wenn er manchmal zornig ist, keine Probleme. Und der uns erlösende Sohn, ja natürlich, die Tendenzen sind da, dass wir uns immer wieder selbst wie Münchhausen an den Haaren aus dem Sumpf rausziehen. Aber weil wir merken, dass das nicht klappt, akzeptieren wir die Erlösung des Sohnes, haben wir auch kein Problem mit. Akzeptiert. Aber der Heilige Geist, ich habe doch die Geborgenheit beim Vater, die Erlösung vom Sohn. Heiliger Geist, was bist du denn jetzt da noch? Die Bibel sagt uns einiges ganz klar über den Heiligen Geist. Erstens, er will dich in alle Wahrheit führen. Er regt die Liebe für Jesus und den Vater an. Er ist die schnelle Hoffnung, nicht die zaudernde. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, ob ich glauben soll, ob ich das fragen soll. Ich bin noch immer nicht ganz sicher. Der Heilige Geist gibt dir diese schnelle Hoffnung. Glaube es, wage es, erlebe es in dein Herz. Er ist die endlose Freude. Er ist erschütternde Leidenschaft. Weißt du, was erschütternde Leidenschaft ist? Wenn dich die Leidenschaft bis ins Mark trifft. Alle, die einen Partner haben, denken mal an die erste Liebe zurück. Das ist erschütternde Leidenschaft. Er ist der wirkliche Friede. Er ist das Ohr, das die Gebete hört, die nicht ausgesprochen werden. Und er betet unsere unvervollständigten Gebete und sagt, Vater, hör doch, was er dir eigentlich sagen will und vervollständige doch den Satz. Vom Heiligen Geist erfüllt sein heißt, von der Herrlichkeit Gottes erfüllt zu sein. Der Apostel Paulus, der diese Eingangstexte geschrieben hat, hat selbst einen ganz interessanten Werdegang. Lass uns nur mal 4 Stationen anhand von Bibelstellen von Apostel Paulus beschreiben. Da ist im Jahre 49 nach Christi, da ist er 14 Jahre Christ. Da schreibt er den Galatern im 2. Kapitel im Vers 6, frei von mir übersetzt, naja, die Vornehmen und die Angesehenen der Gemeinde, egal was sie auch immer gewesen sind, die sind für mich so unwichtig. Merkt ihr, da kommt Stolz, da kommt eigenwillig daher. Was sollen denn die anderen? Ja? 6 Jahre später schreibt er den Korinthern etwas demütiger. Ich bin der geringste der Apostel. Merkt ihr einen Werdegang? Und weitere 5 Jahre, also ungefähr ums Jahr 60 nach Christi, da ist er schon 25 Jahre bekehrt. Wer ist 25 Jahre bekehrt? Also dein geistliches Alter. Und da schreibt er, ich bin der geringste von denen, die zu Christus gehören. Also erst sagt er, mir, meiner, mich. Dann sagt er, ich bin der geringste der Apostel. Und dann Epheser 3, Vers 8, ich bin der geringste von allen, die zu Jesus gehören. So, glaubt ihr, das hat jetzt ein Ende? Nee, erst 2 Jahre vor seinem Tod, als er schon 30 Jahre mit Christus unterwegs war, sagt er den Timotheus in 1. Timotheus 1 von Vers 15, ich bin der schlimmste Sünder von allen. Welch ein Werdegang. Dem sind die Augen aufgetan. Und wer hat Schuld daran? Der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist versucht uns in Demut hineinzuführen. Er versucht uns, unsere Kraft aufzuzeigen. Und dass wir doch wirklich aus unserer Kraft nichts mehr können. Dann versucht er uns manchmal ganz elegant die Hände zu binden, damit wir nicht so viel tun und er mehr tun kann. Aber wir merken, selbst ein Apostel Paulus hat 30 Jahre gebraucht, bis es kapiert hat, ich bin der größte aller Sünder. Was sagt uns dieses Wort? Ich vermag gar nichts. Der Gerhard vermag. Das Beste, was der Gerhard machen könnte, ist, er wäre tot. Geistig tot. Damit er nicht immer versucht, was zu machen und der Heilige Geist was machen kann. Aber tot sein wollen wir nicht. Das widerstrebt uns im tiefsten Inneren. Also krampfen wir uns ab. Und der Apostel Paulus sagt hier, werdet voll Heiligen Geistes. Das ist keine Lehre, über die wir diskutieren sollen. Das ist ein Befehl, dem wir gehorchen müssen. Werdet voll Geistes. Das beinhaltet natürlich die Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Aber wenn du dieses Verb im Griechischen anschaust, dann steht das in der Verlaufform. Wir könnten also auch sagen, werdet ständig neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ständig. Wann lesen wir im Neuen Testament zum ersten Mal von der Ausgießung des Heiligen Geistes? Apostelgeschichte 2. Pfingsten. Zunge. Dieselben Jünger. Die Apostelgeschichte 2 so gewaltig erfüllt worden sind. Und das war gewaltig. Wow, ich wäre dabei gewesen.
Zwei Kapitel später, Apostelgeschichte 4 steht, und sie würden alle erneut mit dem Heiligen Geist erfüllt.
Ja, hallo, wenn ich so eine mächtige Erfahrung habe, was brauche ich denn dann nochmal? Lass mich dir eins heute sagen, wir brauchen eine täglich neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich sowieso. Und die Apostel haben es auch getan. Warum tun wir uns mit dem Heiligen Geist so schwer? Wir wollen ihn in unsere Liturgie einbinden. Wir wollen ihn benutzen. Wir haben ihn so sanft gemacht. Das heilige Geistchen. Der hat auch noch einen Platz. Weihnachten und Ostern sind die großen Feste und dann gibt's noch Pfingsten. Weil außer denen, die sowieso regelmäßig in Gottesdienst gehen und die so ein bisschen blemblem sind, keiner was drüber. Aber es ist auch noch ein Fest, ein kirchliches. Wisst ihr, was uns die Bibel sagt? Der Heilige Geist ist auf keinen Fall leise und irgendwo versteckt in der Ecke. Das war Brausen, so laut, dass es in ganz Jerusalem zu hören waren. Und die plötzlich vorm Haus standen und sagten, was ist denn hier los? Wir machen die Türen und die Fenster zu, damit wir leiser sind. David Wilkerson ist euch ein Begriff. Kreuz und die Messerhelden, damals 60er Jahre in New York. Was die wenigsten wissen, ist, sein Vater war ja auch schon Pastor. Und der ist hergegangen und hat jedes Mal, wenn Lobpreis war, die Türen und die Fenster der Gemeinde aufgemacht. Er sagt, das müssen doch alle hören. Wir verstecken uns so gerne.
Ja, nicht zu laut sein.
Ich greife eine andere Stelle raus vom Heiligen Geist. Vielleicht im ersten Augenblick gar nicht mit dem Heiligen Geist zuzuordnen. Ezekiel. Habt ihr das Bild vor Augen, wo Ezekiel beschreibt, diese Knochen, die verstreut auf dem ganzen Feld rumlagen? Und dann kommt er und gebietet und die Knochen rücken zusammen und Sehnen wachsen darüber. Und da steht, das war ein Krach. Und Fleisch wächst auf den Sehnen. Und dann steht, und nun sprich zu dem Geist, dass er von den vier Ecken der Erde kommen soll und den Lebensodem einhauchen soll. Das ist nicht, naja, der Heilige Geist, wir reden heute über Pfingsten auch drüber. Das ist mächtig, das ist kräftig, das ist erfahrbar, das ist nicht wegzuwischen. Es ist nicht zu verstecken. Jesus vergleicht den Heiligen Geist mehrmals mit Wasser. In Johannes 4 sagt er, Errettung bedeutet, dass der Heilige Geist in uns eine Quelle lebendigen Wassers wird. Was zeichnet eine Quelle aus? Dass sie frisch ist. Das Wasser daraus kannst du trinken. Das ist durch viel Schichten gefiltert. Und in der Regel sprudelt sie und sprudelt und sprudelt und sprudelt. In Johannes 7 sagt er über die Kraft des Heiligen Geistes, dass sie wie ein Strom aus unserem Inneren fließen wird. Das heißt, aus der Quelle wird ein Strom mächtig. Das hat nichts mit kleinem Bächlein zu tun. Blub, blub, blub. Geh zur Elbe und sag, wow, Heiliger Geist, ich möchte, dass du so in meinem Leben fließt. Können wir nach dem Gottesdienst tun, machen wir statt Kaffee trinken einen Spaziergang rüber und dann gucken wir auf die Elbe und beten, Heiliger Geist, so sollst du in uns sein. Besser als Kaffee trinken, sag ich euch. Wisst ihr, wenn wir lesen, Ströme, Quelle, irgendwie erinnert mich das, dass wir Christen manchmal so furchtbar trocken sind. Warum müssen wir Heiligkeit mit Vertrocknung?
Ich darf nicht lachen, ich darf mich nicht rühren.
Gott möchte uns ins Wasser reinführen. Er möchte, dass wir im Wasser des Heiligen Geistes durchtränkt sind. Und das Schöne ist, du musst nicht erst reingehen ins Wasser, wenn du schon total leer bist. Du darfst auch reingehen, wenn du noch halb voll bist. Er möchte einfach, dass unser Gefäß immer voll ist mit Heiligen Geist. Da rein. Deswegen, hör auf mit solchen Reden, vielleicht, ja, 78 bin ich mal mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Aber 78 bin ich erfüllt worden. Das ist totaler Quatsch. Heute Morgen bin ich erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Weil ich ihn nämlich heute Nachmittag brauche. Und wenn ich ihn morgen brauche, wird er mich morgen erfüllen, neu mit seinem Kraft und seinem Geist. So, das war jetzt die Einleitung. Nun kommen wir doch mal zum ersten Punkt über das konkrete Merkmal eines geisterfüllten Lebens. Wir lesen diesen Epheser-Text einmal weiter. Ich lese nochmal den Vers 18 und dann lese ich weiter. Und berauscht euch nicht mit Wein, woraus ein unordentliches Wesen erfolgt, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander in Lobgesängen und Psalmen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt Gott, dem Vater, Dank für alles in den Namen unseres Herrn Jesu Christi. Also, ein Zeichen eines geisterfüllten Christen ist Gesang, Freude und ein dankbares Herz. Ja, sagst du, weißt du, ich kann keinen Ton halten. Du könntest mir ins Ohr reinbrüllen und ich würde trotzdem nicht schaffen. Weißt du, Paulus sagt den Ephesern nicht, werde ein Starttenor. Sagt, sing den Herrn. Weißt du, Jesus, ist es egal, wie das klingt. Irgendwie ist da ein Filter eingebaut. Und irgendwie klingt alles, was wir an Freude in unserem Herzen rüberbringen, für Gott einfach köstlich. Es ist so. Und wenn es noch so schief ist, es ist köstlich. Ich versuche ja immer, ihr kennt mich ja, ich versuche so ein bisschen immer Salz dazu zu schütten und meine Predigt mit Geschichten zu würzen. Und was mir dazu eingefallen ist, ist eine Geschichte, die vor 50 Jahren gespielt hat. In dem Zeit, wo noch Land auf, Land ab viele Zeltmissionen unterwegs waren. Kann sich einer von euch noch an Zeltmissionen erinnern? Also man hat die Leute nicht in die Kirche eingeladen, man hat gesagt, die Kirche muss zu den Leuten gehen, hat irgendwo auf dem Marktplatz ein großes Zelt aufgeschlagen und Evangelisationen gemacht. Da habe ich selbst noch mitgemacht bei zwei als Helfer. Und da war eine Gemeinde, die hatte eine Zeltmission und da waren zwei Schwestern aus der Gemeinde, die meinten, sie müssen ihren Beitrag dazu leisten und ein Lied vorne singen. Aber das waren zwei, die wirklich nicht singen konnten. Und was würden wir jetzt sagen, wenn da in einer Zeltmission, also nur dünne Wände, jeder kann alles hören, auch wenn er nicht sieht, wenn er nicht drinnen ist, zwei Leute aus der Gemeinde aufstehen und so schnell singen, dass es dann die Seele geht. Früher als Gemeindeleiter würdest du sagen, die zwei haben gesungen und es kam, wie es kommen musste. Draußen am Zelt geht es direkt zu der örtlichen Musikschule. Das ist für euch zu leise.
Echt?
Alles klar, nun funktioniert die Aufnahme. Also, draußen ging der Direktor des örtlichen Musikkonservatoriums vorbei und hat sich gesagt, wie kann man nur so schräg singen? Und er ist dann neugierig geworden, wer sich so schräg singen traut. Und ist rein ins Zelt, hat sich hingesetzt und am Ende der Predigt bekehrt. Ja, also, ich möchte euch jetzt nicht aufrufen, möglichst schräg zu singen, dass sich die Leute bekehren. Aber was hat der Heilige Geist bewirkt? Ein fröhlichen Gesang des Herzens. Und der hat was transportiert. Darum dreht es sich. Gott soll die Saiten unseres Herzens anzupfen dürfen. Du sagst vielleicht, singet und spielet dem Herrn, ich kann kein Musikinstrument. Doch, kannst du. Hat 10 Saiten. Kannst du klatschen ohne Ende. Kannst du Hause im Gebet rumlaufen und dabei den Herrn ein fröhliches Klatschopfer bringen. Der sieht das. Der klatscht im Himmel mit. Und er sagt zu all seinen Engeln, guck dir mal, die klatschen schon wieder für mich. So viel Applaus, ich halt's nicht aus. Ja, das ist, was der Heilige Geist mit in uns bewirken möchte. Eine tiefe, unzerstörbare Freude. Wenn du Gott in jeder Situation Danke sagst, ist das genau das, was dieser Vers in Epheser meint. Es ist ein Lobgesang, dass unser Gott im Regiment ist. Ich verstehe die Situation nicht. Alles läuft schief. Ich bemühe mich und trotzdem klappt nichts. Aber ich danke dir. Wow, er vertraut mir. Wow, sie vertraut mir. Ein himmlisches Lied des Vertrauens erklingt. Zeichen eines geisterfüllten Lebens. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, sind mürrische Leute, die ständig rummeckern, nicht geisterfüllt? Ist jemand, der wirklich geisterfüllt ist, jemand, der meckert? Da ist mehr Mensch als Geist, würde ich sagen. Das ist ja die große theologische Frage. Wir wissen, dass es Gottes Geist ist, der unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir seine Kinder sind. Also können wir daraus ableiten, dass jeder, der weiß, dass er ein Kind Gottes ist, den Heiligen Geist empfangen hat, oder? Und das ist das, was ich vorher meinte. Was nutzt es, wenn ich 1978 den Geist empfangen habe? Dann fällt es mir leicht, heute mürrisch zu sein. Aber wenn ich ihn heute Morgen neu empfangen habe, dann darf ich dankbar sein, darf ich loben, darf ich preisen, drücken mich die Situationen nicht runter. Kein Tag ist zu öde, keine Nacht zu lang. Jemand, der Jesus wirklich vertraut, findet immer Anlass zu frohen Gesang. Hat mal irgendjemand gesagt, habe ich mir mal aufgeschrieben, aber ich habe es nicht dazu geschrieben, wer es war. Aber es ist schön. Kein Tag ist zu öde, keine Nacht zu lang. Jemand, der Jesus wirklich vertraut, findet immer Anlass zu frohen Gesang. Und meine Mutter hat immer zu uns Kindern gesagt, hat sich auch fest geprägt, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Ja? Kennt ihr also auch. In 1. Thessalonicher 6, Vers 1 sagt uns die Bibel, ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem er das Wort in viel Bedrängnis und mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen hat. Ja, hier kommen zwei Dinge zusammen. Ist das nicht interessant, dass zwei so gegenseitige Dinge miteinander verknüpft werden. Er sagte, ihr empfängt das Wort mit großer Bedrängnis. Wir beten so oft für verfolgte Christen. Und wir können uns gar nicht vorstellen, was das wirklich bedeutet. Wenn die das Wort in größter Bedrängnis, unter Lebensgefahr oder sonst irgendetwas empfangen, mitten in einer Prüfung, und ich meine jetzt nicht unbedingt den Mathe-Test in der Schule, einer Lebensprüfung, kann ich den Heiligen Geist erleben. Denn das Erleben des Heiligen Geistes hängt nie von Umständen ab. Und wenn wir dann anfangen, egal wie die Umstände sind, Gott zu loben und zu preisen, dann wird unsere Umwelt auf uns aufmerksam. Dann gibt's zwei Dinge. Entweder die sagen zu dir, du bist blemblem, oder sie sagen, der hat was, was ich nicht habe, was ich aber gerne haben möchte. Und beides ist ein guter Zustand. Wenn sie dich als blemblem bezeichnen, lassen sie dich in Ruhe, ist auch in Ordnung. Ja. Wenn wir denselben Vers nochmal vertiefen wollen, können wir in Apostelgeschichte 13 reinschauen, ab Vers 50. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf, und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Da schüttelten diese, also Paulus und Barnabas, den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Ikonium. Die Jünger, das sind die, die sich vorher bekehrt haben, aber wurden mit Freude und Heiligen Geist erfüllt. Als ich das gelesen habe, ging es mir irgendwie durch und durch. Nur stell dir vor, da ist jemand, dem hörst du gespannt zu und erzählt, was er alles mit Gott erlebt und die großen Dinge und alles. Und du sagst, wow, und gibst dein Leben Jesus. Und einen Tag später fliegen die ersten Steine und er wird aus der Stadt geschmissen. Wie bleibst du zurück? Ja, wenn sie schon die, die schon so viel erlebt haben, steinigen und fortjagen, was wird denn mit mir werden? Ob das Ganze mit Jesus Sinn macht oder keinen Sinn, weiß es doch auch nicht. Hier steht, die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligen Geist erfüllt. Genau das ist dieses erste Merkzeichen des Heiligen Geistes, das abgesehen von jeder Situation, in der du dich befindest, die tiefe Freude durch den Heiligen Geist in dir ist. Ha! Werdet vom Heiligen Geist erfüllt, heißt also, werdet von Freude erfüllt. Diese Dinge gehen Hand in Hand. Ich war auf so einer Zeltmission in Köln. Das war ein großer Platz und am Rande des Platzes stand ein nicht bewohntes Haus, das konnten unsere Leiter mieten. Und da haben wir geschlafen und gegessen. Wir waren ungefähr eine Mannschaft mit knapp 50 Leuten und die haben dann in Köln am Domplatz und überall Stadtmission gemacht. Freiversammlungen und abends zum Zelt eingeladen. Und eines Abends haben wir Geburtstag von einem unserer Mitarbeiter gefeiert, aber irgendwie war das so trüge. Seine Frau war nicht da und wir waren müde und naja, wir haben ein Gläschen Sekt hatten wir, das haben wir noch getrunken, aber irgendwie, es kam keine Feierstimmung auf. Kennt ihr das? Wenn auf einer Feier keine Stimmung aufkommt, dann merkst du, wie sich nach und nach ganz schnell die Leute verpieseln. Und irgendeiner von uns, keine Ahnung mehr, das war doch, ich glaube, es war Sturmi, heute Pastor irgendwo in Gießen, sagte, komm, dann lass uns noch eine Runde beten. War auch nicht so viel Interesse dran. Aber wir sind mit 4 Leuten dann ein Stockwerk tiefer. Da gab es ein Zimmer, in dem waren keine Möbel, war nur das nackte Zimmer und nur eine nackte Glühbirne hing von der Decke runter. Keine Gardinen, nichts. Und da haben wir uns jeder in eine Ecke gesetzt und haben gebetet. Eine halbe Stunde lang. War nicht besonders prall. Und dann kam der Heilige Geist. Er kam so mächtig, der kam so gewaltig. Wir sind aufgestanden in unseren Ecken und haben erstmal Gott gepriesen für das, was er hier in uns, mit uns in dieser Zeltmissionsarbeit macht. Eine halbe Stunde lang. Und aus diesem Lobpreis ihm gegenüber sind wir ins Tanzen gekommen. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher getanzt. Wenn ich das heute nochmal machen müsste, ich würde, glaube ich, tot umfallen, denn wir haben 2 Stunden lang vor Gott getanzt. Wer mit Tanzen was zu tun hat, der weiß, das ist ein Hammer, das geht eigentlich körperlich gar nicht. Wir haben 2 Stunden wie die Wilden, jeder da in seiner Ecke vor Gott getanzt. Und nach dem Tanzen kam ein neuer Schub des Heiligen Geistes und wir haben eine halbe Stunde ununterbrochen gelacht. Und mussten dann am nächsten Tag zu unserem Vorsitzenden gehen und uns darüber verantworten, warum wir Drogen nehmen. Denn der Nachbar hat uns nämlich durchs Fenster beobachtet und ist zu unserem Boss gegangen und gesagt, Ihre Leute nehmen Drogen, das sollten Sie mal unterbinden. Da habe ich kapiert, ich war 16 Jahre alt, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Was es bedeutet, eine Freude zu erleben, die du nicht stoppen kannst. Wir sind irgendwann dann um 4:30 herum ins Bett gegangen und morgens um 7 wieder aufgestanden. Und ich sage euch eins, ich war nicht müde. Wenn der Heilige Geist uns erfrischt, wirst du nicht müde. Der Bibelvers sagte weiter, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Ich glaube, das sind die Lieder, die vom Heiligen Geist inspiriert worden sind. Bin, wie ihr manchmal merkt, ein dynamischer junger Mann. Und so in meiner Sturm- und Drangzeit habe ich schon mal gerne den hübschen Mädels nachgeguckt. Jetzt war ich aber schon mit 18 Jahren verheiratet. Und dann guckt man ja eigentlich nicht mehr den hübschen Mädels nach, oder? Ich habe es aber trotzdem getan, weil die waren ja hübsch und jung. Und ich bin immer älter geworden. Und irgendwann hat mir der Heilige Geist gezeigt, wie ich das richtig kanalisieren kann. Ich gucke auch heute noch gerne den jungen, hübschen Mädels nach. Aber wisst ihr, was das in mir bewirkt? Ich sage Gott, danke. Ich sage Gott, ich finde fantastisch, was du alles Tolles geschaffen hast. Und dann bete ich für die. Dann sage ich, segne ihre Beziehung, segne ihre Ehe, sei bei ihnen. Und ich freue mich an der Schönheit von Frauen, ohne dass es mir schadet. Das ist Freude, die der Heilige Geist gibt. Ich habe heute mehr Freude, einen hübschen Mädel nachzugucken als damals. Damals war es Augenlust. Heute ist es Freude im Heiligen Geist und ich darf auch noch ein Segen sein. Ziehe ich mir das an? Nein. Der Heilige Geist hat mir das mal offenbart. Dass man so leben darf, dass man Freude an dem anderen haben darf. Ein Pastor hat mal zu mir gesagt, weißt du, Gerhard, Jeder Mensch ist zu was Nütze, und sei es, dass er ein schlechtes Beispiel ist. Ja, im ersten Moment lacht man drüber, im zweiten Moment, wenn es dich selbst betrifft, sagst du, Ja, und trotzdem, ich darf mich auch freuen, wenn ich mich mal daneben benommen habe. Vielleicht war ich für dich ein gutes Beispiel, nicht so zu sein. Oder du darfst dich freuen, wenn ich mich daneben benehme, weil du sagst, ich habe einen Grund, den Kerl da vorne zu segnen. Ersten Johannes 14, 16. Jesus spricht ausführlich über seinen Weggang. Es ist die Zeit kurz vor seiner Kreuzigung, kurz vor seiner Festnahme. Und das, was er ihnen unbedingt ins Herz legen möchte, sagt er jetzt hier. Und er sagt im 16. Vers, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Helfer geben, dass er bei euch sei. Und wie geht's weiter? Dass er bei euch sei, so lange, bis er irgendwie genug Schlechtes getan hat und er sich wieder von euch zurückziehen muss. Nee. Bis in alle Ewigkeit. Oh, wie bin ich froh. Was bin ich froh? Der Heilige Geist ist bei mir, auch wenn ich versagt habe. Bis in alle Ewigkeit. Jesus selbst sagt es uns. Und wir dürfen erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Ich merke, mir läuft was davon. Von daher muss ich, glaube ich, zu den anderen Punkten kommen, sonst predige ich um 12 noch. Aber ihr merkt, ich bin erfüllt von dem Thema. Mich lässt es nicht los. Ja. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 13, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, wird uns der Heilige Geist in alle Wahrheit leiten. In unserem Inneren. Das heißt, er wird bei uns sein, er wird in uns sein, er wird um uns sein, er wird uns in alle Wahrheit leiten. Wenn er kommt, dann leitet er uns. Schaut, Petrus hatte 10 Jahre nach dem Pfingsterlebnis immer noch gedacht, mit dem Christentum funktioniert das so, alle müssen Juden werden, sich beschneiden lassen und dann können sie Jesus erleben. Und dann sitzt er da irgendwo an der Küste, guckt wahrscheinlich aufs Meer raus und freut sich. Und dann kommt diese Vision mit dem Tuch und den unreinen Tieren. Und gleichzeitig hatte viele Kilometer weiter der römische Hauptmann Cornelius ein Engel zu Besuch, der ihm gesandt hat, schick mal ein paar von deinen Knechten zu dem Petrus. 10 Jahre, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hat. Und ihr wisst die Geschichte, der Petrus wehrt sich mit Händen und Füßen und sagt, kannst du doch nicht von mir verlangen, ist unheilig. Und da sind wir an der Geschichte, die in Deutschland abgelaufen ist, als Gott den Heiligen Geist neu ausgegossen hat. Ist doch unheilig, wischen wir doch erstmal weg. Was ist denn unheilig an der Freude, die der Heilige Geist uns schenken will? Lange Geschichte, kurzer Sinn. Petrus geht mit und die ersten Heiden im Haus des Cornelius erleben den Heiligen Geist. Und Petrus muss sagen, wenn die schon den Heiligen Geist empfangen, wer sind wir denn dann, dass wir den Heiden den Heiligen Geist verwehren? Das Zweite, und das entdecken wir hier schon bei Petrus, der zweite Punkt als Zeichen des Erfülltseins des Heiligen Geistes ist, dass der Heilige Geist uns führt und leitet. So wie er den Petrus und den Cornelius geführt hat. Da ist ein Philippus. Der war mitten in Samaria und das war ein Gebiet, wo gerade Erweckung war. wo sie sich bekehrt haben wie die Fliegen. Da möchtest du doch nicht weg, oder? Und der Heilige Geist sagt, geh mal ein Stück zur Seite. Es gibt einen Ort in der Wüste, da geh mal hin. Ja, hallo? Gut, stell dir vor, hier würden sich in den nächsten 3 Monaten 350 Leute bekehren. Und ihr wüsstet gar nicht, wie ihr die alle hier reinkriegt. Und habt eine Genehmigung erhalten, weil das Wetter gut ist, draußen auf dem Marktplatz den Gottesdienst zu machen. Und dann sagt Gott zu dir, Guido, gibt da irgendwo im Dunkeldeutschland, da ganz weg an der polnischen Grenze, so ein 5-Seelen-Kaff und möchte, dass du dahin gehst. Sagst du, hey, hallo, hier haben wir doch gerade viel zu tun. Ich doch nicht. Der Philippus geht. Wem begegnet er? Den Kämmerer. Gott sorgt sich um jeden Einzelnen. Ja, da ist die große Erweckung. Aber das interessiert den Heiligen Geist nicht. Er sagt, da ist eine Person und die braucht dich. Merkt ihr, wie unser Denken oft falsch geprägt ist? Ist von Größe, von Zahlen, von Gewaltigen geprägt. Der Heilige Geist sorgt sich um Einzelnen. Und vielleicht sagt er heute zu dir, geh doch mal zu dem und dem und sag ihm das Bibelwort. Oder mach das oder das oder back doch mal einen Kuchen für deinen krantigen Nachbarn, der immer mit dir schimpft. Ich bitte dich, ein Zeichen, dass der Heilige Geist in uns ist, das ist, dass er dich leiten darf. Auch wenn du gerade in der gesalbtesten Umgebung bist. Der Heilige Geist, er will dich leiten. Er will uns führen. Ich könnte jetzt noch einige Beispiele bringen. Ich lasse es aus. Ich merke wirklich, dass mir die Zeit davon läuft. Wir kommen zum dritten Punkt. Wir schauen mal in die Apostelgeschichte Kapitel 7. Ein weiteres Merkmal eines geisterfüllten Lebens. Da steht im Bezug zum vorherigen Punkt. Ich möchte es vermehrte geistliche Wahrnehmungen nennen. Plötzlich erschließen sich uns himmlische Dinge. Es unterscheidet sich von dem, was ich gerade über Führung sagte. Führung ist das eine, dass der Heilige Geist dich führen kann. Das andere ist, dass sich uns himmlische Dinge erschließen. In der Apostelgeschichte steht, als sie den Stephanus steinigten, hebt er seine Augen auf zum Himmel und sieht den Himmel offen. Und er sieht Jesus. Und das ist ein Zeichen, dass wir hineinschauen können in die unsichtbare Welt. Da war der Elias und sein Knecht, der Angsthase. Der hieß ja Gehasi, aber vielleicht können wir noch Angsthasi sagen, Angstgehasi. Weil der sieht eine Menge an Feinden. Und der Elias, er hat diese Wahrnehmung, die der Heilige Geist uns geben möchte, geöffnete Augen und er sagt zu ihm, hör doch auf zu heulen. Siehst du nicht, die für uns sind viel mehr als die, die gegen uns sind? Geöffnete Augen heißt, in die Augen zu schauen und sagen, da passiert was. Ich erinnere mich, meine Frau und ich haben in einer Musikgruppe gespielt, waren in Nürnberg unterwegs und haben bei einem vietnamesischen Ehepaar geschlafen. Und mitten in der Nacht weckt sie meine Frau auf. Wahrscheinlich hat sie nicht getraut, mich aufzuwecken, aber meine Frau hat sie aufgeweckt. Und gesagt, mein Mann hat so Schmerzen, der kann seinen Arm nicht mehr bewegen. Und der hat morgen ein Spiel, der war in einer Bundesligamannschaft, was Volleyball anging. Und meine Frau guckt den in die Augen und dreht sich zu mir um und sagt, der hat Glauben. Legt ihm die Hände auf, Jesus heile ihn, dreht sich um, geht ins Bett, schläft ein. Morgen, sagt uns die Frau, der hat sich wieder hingelegt, spontan eingeschlafen, gesund aufgewacht und das Spiel gewonnen. Weißt du, da hat Conny in den Augen Glauben gesehen. Das ist das, was Gott in uns hineinlegen möchte. Geöffnete Augen. Dann darfst du handeln. Dann darfst du etwas tun. Dann darfst du in der Gegenwart des Heiligen Geistes tun. Dieser Ausdruck mit den geöffneten Augen kommt nur 14 Mal in der Bibel vor. Und 11 Mal davon bezeugt er nicht das natürliche Sehen, sondern das übernatürliche Sehen und wie Gott dadurch eingreift und handelt. Hochinteressant. Geisterfüllten Menschen werden die inneren Augen geöffnet. Letztes Beispiel zu diesem Thema. Petrus war unterwegs und er sieht auf dem Weg zum Tempel diesen Bettler. Er hatte nichts, der Bettler hatte nichts, aber er sieht ihn in die Augen, sagt uns die Bibel. Und da kommt etwas auf, er sieht, dass dieser Mensch glaubt, auch wenn er selbst nicht weiß, dass er glaubt. Das gibt's. Der Hauptmann sagte, ich glaube, Herr, hilf meinen Unglauben. Dass wir manchmal selbst nicht wissen, dass wir glauben, aber der andere sieht den Glauben durch den Heiligen Geist in uns. Und der Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Steh auf. Dem einen oder anderen ist das jetzt vielleicht zu mächtig oder ist es zu hoch. Aber es ist ein Zeichen des Heiligen Geistes in uns. Ich habe noch 3 Geschichten dazu aufgeschrieben. Ich lasse sie. Ach, eine von mir erzähle ich noch. War Jugendleiter und mit meinem Co-Jugendleiter sind wir jedes Mal nach der Jugendstunde in die Disco gegangen. Ja, hallo? Erst Jugendstunde und beten und hinterher in die Disco gehen. Ich sag dir, warum wir in die Disco gegangen sind, weil der Heilige Geist uns in die Disco geführt hat. Wir sind immer ins Mic-Mac gegangen, das ist eine der größten Discos, die es da bei uns in der Heide gibt, mit Platz für an die 1000 Leute. Und dann haben wir uns an die Tanzfläche gestellt und haben uns vom Heiligen Geist zeigen lassen, für wen wir beten sollten. Und eines Tages zeigt uns der Heilige Geist ein paar junge Männer und wir fangen an, für die zu beten. Und während wir anfangen, für die zu beten, werden die total unruhig und kreischen und machen Satans Zeichen und alles. Und wir haben gebetet, Satan, nimm keinen Einfluss, nimm keinen Einfluss. Und während wir noch beten, sind die aus der Disco verschwunden. Ich weiß nicht, was die vorhatten. Ich weiß nicht, was passiert wäre, hätten wir nicht gebetet. Aber der Heilige Geist hat uns gezeigt, dafür müsst ihr beten. Und er hat diesen Raum von diesen Satanisten befreit. So, lass dich führen vom Heiligen Geist. Lass dich leiten vom Heiligen Geist. Ich würde so gerne, wenn ich darf, zu euch mehr vom Heiligen Geist reden. Nicht mehr heute. Heute machen wir Schluss. Das ist lange. Aber, wisst ihr, er ist mir so wertvoll geworden. Er ist mir so wichtig geworden. Ich möchte fast sagen, ich habe ja sonst niemand außer dich, Heiliger Geist. Er wird dir alles sein. Alles. Durch den Heiligen Geist weißt du, dass Gott bei dir ist. Durch den Heiligen Geist weißt du, dass Gott dich immer noch liebt. Durch den Heiligen Geist weißt du, dass er dich nie aufhören wird zu lieben, dich nie im Stich lassen wird. Und durch den Heiligen Geist darfst du ihm immer vertrauen. Das ist die Pfingstbotschaft. Ich will nicht, ich habe mich bewusst dagegen entschieden, über die Gaben, über Glossologie oder sonst irgendetwas zu predigen. Das ist die Basic, die der Heilige Geist uns geben möchte. Freude, Friede, geöffnete Augen, Führungsbereitschaft. Oh, Heiliger Geist, komm.